Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstoff-Hager.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge von Care in Action begrüße ich sehr herzlich unseren heutigen Gast, Frau Dr. Ursula Barz. Herzlich willkommen, Ursula.
Ja, danke schön für die Einladung.
Wie immer eine ganz kurze Vorstellung. Ursula Barz ist eine inspirierende Philosophin, Achtsamkeitstrainerin und ganz wichtig, seit vielen Jahren Vorstandsmitglied bei Care Österreich. In ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie viele Jahrzehnte beim ORF im Bereich Wissenschaft und Religion gearbeitet und sich durch Reisen nach Asien tief und intensiv mit dem Zen-Buddhismus und interkulturellen Denken auseinandergesetzt. Als Autorin und Trainerin für Achtsamkeit hilft sie Menschen, innere Stärke in stressigen Zeiten zu finden und dass das etwas ist, was wir wohl alle gut brauchen können und gerade bei unserer intensiven und sehr aufregenden Arbeit mit Care, das werden wohl alle unsere Hörer und Hörerinnen nachvollziehen können und das besprechen wir jetzt alles gleich in unserem Podcast. Und am Anfang würde ich gern wissen, liebe Ursula, wann kannst du dich noch an den Punkt erinnern, wann hast du begonnen, dich sehr intensiv mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen? Hat es da so einen Auslösermoment gegeben oder war das eher ein Prozess über einen längeren Zeitraum?
Das gibt es keinen entsprechenden Punkt, sondern das ist eigentlich so allmählich entstanden. Nicht zuletzt deswegen, weil ich aus einer Familie komme, wo meine Großmutter bereits Yoga geübt hat in den späten 30er Jahren. Also das war irgendwie alles sozusagen im Bücherkasten der Mutter zu finden oder auch einfach, wie soll ich sagen, es war normal, dass man solche Dinge tut. Es war nicht etwas Besonderes. Und ich bin dann durch Umstände dazugekommen, dass ich mit Zen begonnen habe. Das war in den Mitte der 70er Jahre und Zen und Achtsamkeitspraktiken sind ja sehr nah verwandt. Das ist nicht wirklich nicht dasselbe, aber es ist sehr ähnlich. Und dann bin ich später, also so 2009, dazu gekommen, diese Achtsamkeitsanwendungen zu lernen beziehungsweise auch eben dann unterrichten zu können. Also ich meine jetzt Mindfulness-Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, kurz genannt MBSR, was nicht dasselbe ist wie Vipassana, weil Vipassana ist eine buddhistische Praxis und Zen kommt auch aus dem Buddhismus, ist auch eine buddhistische Praxis. Das ist nicht dasselbe, aber es zielt sozusagen auf ähnliche Bereiche. Und so hat sich dann irgendwie eins aus dem anderen entwickelt.
Also diese Stressreduktion habe ich mir natürlich angeschaut in Vorbereitung auf den heutigen Termin und ich möchte es auch noch einmal für alle, denen das nicht so geläufig ist, kurz erklären, weil das wird vielleicht auch im Laufe des Gesprächs wieder immer wieder kommen. Also MBSR ist von amerikanischen Forschern in den 70er Jahren bereits entwickelt worden und heißt übersetzt so viel wie Achtsamkeit, Meditation, Einfachheit und Gelassenheit. Und Ursula, wenn du davon sprichst, du hast dich mit Zen beschäftigt, dann ist es der Zen-Buddhismus oder was genau meinst du damit?
Naja, ich habe angefangen, kurz gesagt, wie man so sagt, zu sitzen. Das heißt mit anderen Worten, ich bin zu einem Einführungskurs in Zen-Praxis gegangen und dort habe ich eine Gebrauchsanweisung gekriegt, wie ich sitzen soll, weil das ist im Zen sehr klar vorgegeben. Und was ich mit dem Atem, wie ich mich da verhalten soll und wie ich mich den Gedanken verhalten soll. Und das Interessante war, dass ich sehr rasch gedacht habe, aha, das ist es also. Und war sehr zufrieden, das gefunden zu haben, von dem ich nicht genau gewusst habe, dass ich es suche. Aber es war irgendwie sehr klar und damit war irgendwie die weitere Entwicklung sozusagen vorgezeichnet. Was ich natürlich damals, ich war damals ziemlich jung, nicht gewusst habt, aber das war einfach eine Konstante und im weiteren Verlauf.
Und hast du das auf deinen Asienreisen kennengelernt oder schon vorher?
Ich habe das in Wien kennengelernt.
Also es war gar nicht Asien, das dich da inspiriert hat, dich damit auseinanderzusetzen, sondern das hat dich einfach interessiert und du hast dir das in Wien schon angeschaut, alles vorher.
Genau. Also es hat mich natürlich interessiert, weil also ich hatte keine Ahnung von irgendetwas, muss ich dazu sagen. Nein, nicht ganz, aber ich wusste, es hat mit Japan zu tun, ich wusste, es hat mit Buddhismus zu tun.
Mhm.
Aber und das kann anstrengend werden. Also darüber hinaus habe ich nichts gewusst. Und mein Interesse an Buddhismus und auch dann im weiteren Verlauf an Asien ist einfach über diese Praxis entstanden, weil ich natürlich dann wissen wollte, was verbindet sich damit, was ist dahinter, was sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die damit zusammenhängen, was ist die Geschichte davon, was sind die Philosophien dazu, etc. etc.
Ja, total spannend, und dass das alles in Wien seinen Ausgangspunkt genommen hat. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre und wie wenig ich doch von dir gewusst habe über all diese Jahre. Also insofern ist dieser Podcast heute etwas ganz Besonderes, weil auch die Vorstände und Vorständinnen von Care Österreich uns da ein bisschen hinter ihre ganz privaten Kulissen schauen lassen. Jetzt habe ich schon noch eine Frage. Hast du dich dem auch zugewandt, weil du wissen wolltest, wie kann ich mit Stress besser umgehen? Wie komme ich mehr zur inneren Ruhe? Oder was mehr, wahrscheinlich was beides, aber was war stärker, das kulturelle Interesse oder der Wunsch, sich selber Praktiken anzueignen, zu mehr Gelassenheit, Achtsamkeit? Das sind ja alles wichtige Dinge und das sind ja heute fast sogenannte Buzzwords, oder?
Mhm. Naja, es war eigentlich nichts davon, sondern es war einfach so, dass ein Bekannter von mir, der später Universitätsprofessor wurde, der hatte einen Einführungskurs gebucht und konnte den nicht wahrnehmen, weil er zu einer Tagung musste und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gedacht, warum nicht?
Okay. So war also, das ist fast eine unglaubliche Geschichte. Deshalb frage ich jetzt mal was anderes dazwischen. Du bist ja seit vielen, vielen Jahren im Vorstand von Care Österreich engagiert. Was hat dich denn da motiviert, dich einzubringen und dich zu engagieren?
Zunächst einmal, wie so häufig, der Zufall, weil mich jemand gefragt hat, ob ich in den Vorstand von Care kommen möchte und ich Care als eine wichtige und erfolgreiche, also im Sinne von tut auch wirklich viel Organisation, gekannt habe. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Außerdem war ich ein bisschen neugierig, wie so eine große NGO funktioniert, eine internationale, also weil ich mich natürlich im Verlauf meines Berufs, meiner Arbeit beim ORF auch immer wieder mit entwicklungspolitischen Fragen beschäftigt habe. Ja, und so kam das. Also ich hatte keine wirkliche direkte Absicht, das zu werden oder zu, habe es auch nicht gewollt, sondern es kam mir sozusagen auf der Stiege entgegen.
Also ich halte fest, dass der Zufall eine ganz große Rolle im Leben spielen kann und ganz speziell im Leben der Ursula Barths. Jetzt zurück, ich habe sie schon ein bisschen angesprochen. Also den Begriff Achtsamkeit, und ich bin ja jetzt auch schon einige Jahrzehnte alt, habe ich in meiner Jugend zwar sicher gekannt, aber er wurde einfach nicht so viel so häufig verwendet wie jetzt. Und es wird ja auch sehr häufig davon gesprochen, und deshalb war da auch schon meine Frage in die Richtung gehen, dass wir jetzt in einer besonders belasteten, stressigen Zeitleben, also was sich sicher sehr verändert hat, und das hat sich aber immer verändert, aber sicherlich in den letzten 10 Jahren hat sich das Arbeitsleben sehr stark verändert, auch durch die massive Digitalisierung, durch verschiedene Herausforderungen. Dann haben wir natürlich die Konflikte, die vor unserer Haustür sind auf der Welt. Ich meine, ich sage immer, jede Zeit hat ihre Konflikte gehabt und alles, was einen direkt selber betrifft, empfindet man dann halt stärker als die Generationen vor uns. Die haben es vielleicht gar nicht so viel anders empfunden. Und Achtsamkeit und Self-Care, das ist ja jetzt irgendwie überall. Und du hast die Achtsamkeit bezeichnet manchmal als Kapitalismus auf Crack. Das klingt ja recht provokativ. Was meinst du denn damit, wenn du sagst, die Achtsamkeit ist Kapitalismus auf Crack?
Naja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das benutzt habe. Aber tatsächlich kann man das so nennen, zumindest in gewissen Zusammenhängen. Aber dazu muss ich jetzt wirklich etwas weiter ausholen.
Bitte.
Achtsamkeit ist als Praxis, kommt die eigentlich aus den buddhistischen Klöstern in Südasien. Also das ist der südliche Buddhismus, der Vipassana und Satipatthana übt. Und durch die Umstände ist eben ein Amerikaner, der Jon Kabat-Zinn, in den 70er Jahren drauf gestoßen, hat selber zuerst ausprobiert, dann hat er festgestellt, vielleicht hilft das meinen austherapierten Schmerzpatienten, weil mir bringt's was. Und austherapiert heißt, man weiß nicht, was man mit ihnen machen soll und es sind noch immer Schmerzen da. Stellte fest, es hat geholfen und hat aus dem heraus dann dieses Curriculum entwickelt. Und
das MBSR, was du vorhin erwähnt hast.
Das MBSR, genau. Mhm. Und nun ist es so, dass tatsächlich ja dieses Wort Stress ein relativ neues Wort ist, wenn es um Menschen geht. Es war ursprünglich ein Wort, das aus der Metallurgie kommt. Also Metall hat Stress, wenn sich die molekulare und die atomare Bindung auflöst. Dann fällt auch eine große Brücke wie die Reichsbrücke zusammen. Sie wird das hoffentlich nicht so bald wieder tun. Das heißt, Stress führt, und das die ersten Untersuchungen waren so, dass bestimmte Umstände, also Hunger, Angst, Wut und auch Schlafentzug und Ähnliches den Organismus in einen Ausnahmezustand bringen können, wo einerseits sehr viel Energie freigesetzt wird, also Flucht und Kampf im Wesentlichen, nicht? Also das sind sehr alte Mechanismen.
Mhm. Adrenalin flutet uns dann, oder?
Ja, nicht nur. Das ist recht komplex, was okay. da passiert. Mhm. Aber wie auch immer, es ist das, was uns dazu bewegt, wenn wir zum Beispiel, also Stress ist im Wesentlichen das, was uns hilft, wenn auf der Autobahn plötzlich irgendjemand unsere Fahrbahn kreuzen möchte und wir in größter Geschwindigkeit reagieren drauf. Mhm. Da denken wir nicht, sondern das passiert einfach. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht überlebt. Nicht?
Ja.
Das heißt, das ist etwas, was biologisch extrem sinnvoll ist für Extremsituationen. Nun ist aber so, dass die Arbeitswelt eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, also seit der Industrialisierung, wesentlich darauf abgestellt hat, mehr Leistung aus den Leuten rauszuholen. Also es hat sich sogar eine eigene Wissenschaft dafür entwickelt. Und in diesem Zusammenhang hat man eben versucht, mehr Druck auf die Leute auszuüben in verschiedenen Formen. Das ist ja bis heute so, damit sie mehr leisten. Und das und unter Ausnutzung dieser Mechanismen, wenn man das jetzt sehr kurz sagt, also das würde den Podcast etwas sprengen. Aber es war tatsächlich so, dass man zum Beispiel gerade bei Fließbandarbeit, die sehr viel Einfluss hatte auf die Arbeitsorganisation, einfach geschaut hat, was ist die minimale Pause, die jemand braucht, um den Handgriff als nächstes machen zu können. Mhm. Das heißt, wer am Fließband arbeitet, kann nicht aufs Klo gehen zum Beispiel. Also ich habe eine Freundin, die das einmal in den Ferien gemacht hat und die hat gesagt, sie war froh, wie sie dort rausgegangen ist, weil es war nicht möglich, aufs Klo zu gehen, es war nicht möglich, mit wem zu sprechen. Es war einfach Druck. Dabei war es eigentlich keine Maschinenfabrik, sondern es war eine Süßwarenfabrik, wo sie gearbeitet hat. Also es war nicht mal so arg heikel, zumindest im Zusammensetzungsbereich sozusagen, weil es ging nur um Verpackung. Gut, also das heißt, das ist dieser Druck, den man ja zunehmend spürt, der wurde immer stärker, weswegen ja mittlerweile Burnout als Krankheitsursache anerkannt ist. Also der letzte Weltkatalog für psychiatrische Krankheiten hat Burnout explizit als Krankheitsursache genannt. Allerdings nur Burnout durch Arbeit, was ich ein bisschen unfair finde, weil Hausfrauen arbeiten auch sehr viel und können genauso Burnout bekommen wie jemand, der in der Fabrik arbeitet oder im Büro. Gut. Und im Kontext dessen war eben Achtsamkeit dann sozusagen das Mittel der Wahl, weil es hatte mehrere Gründe. Einerseits ist Aufmerksamkeit sozusagen der Treibstoff unserer Ökonomie. Also man spricht sogar von Aufmerksamkeitsökonomie.
Mhm, genau.
Ökonomie.
Mhm.
Und wir brauchen tatsächlich, also jetzt, wenn wir miteinander sprechen, sind wir beide aufmerksam. Wenn jeder von uns dann hinterm Computer sitzt oder auf die Straße geht oder ins Auto steigt oder fernschaut am Abend oder was immer auch, Aufmerksamkeit. Man hat eigentlich wenig Chancen, dem zu entkommen. Und Achtsamkeit ist, wie soll ich sagen, es ist nicht Aufmerksamkeit, das ist der eigentliche Punkt. Man kann es am besten illustrieren, so kurz, wenn man auf der Autobahn auf einer Raststätte ankommt, dann sieht man, wie sich die Leute aus dem Auto rausquälen öfter mal. Also da sieht man richtig so die müden Rückenschmerzen. Ja. Diese Menschen waren aufmerksam, weil sie haben es ohne Unfall bis zu der Raststätte geschafft. Sie waren aber garantiert nicht achtsam, weil sonst hätten sie nämlich schon vor 200-300 Kilometern gemerkt, dass eigentlich dringend eine Pause nötig wäre. Also Achtsamkeit ist dieses Vermögen, unsere eigenen inneren Wahrnehmungen und auch insgesamt unsere Wahrnehmungen mit zu verfolgen und nicht nur einen kanalisierten Blick nach außen zu werfen. Mhm. Und das ermöglicht dann umgekehrt aber auch, dass man sozusagen einen gewissen Überblick über die eigene, sagen wir mal, Gemüts- und Körper- und überhaupt Erfahrungslandschaft bekommt, wodurch man in der Lage ist, im günstigen Fall dann auch leichter Entscheidungen zu treffen, weil ich dann vielleicht merke, jetzt habe ich zwar ein Gusto, ich erfinde jetzt was auf einen Kaffee, aber mein Magen sagt gleichzeitig, das ist keine gute Idee, du bist zwar saumüde, aber vielleicht wäre es doch besser, du gehst einmal an die Luft und gehst spazieren, statt jetzt nochmal dich aufzuputschen. Mhm. Und diese vielen differenzierten Wahrnehmungen sind ja jederzeit da, nur wir beachten sie nicht, nicht? Und ein Teil von Achtsamkeitspraxis, also ein Teil von Achtsamkeitspraxis, ist einfach zu lernen, wahrzunehmen, wie geht's mir jetzt eigentlich in diesem Augenblick? Weil das ist ja etwas, was wir eher nicht lernen.
Naja, oder verlernt haben, sich selber spüren und auch auf den eigenen Körper zu hören. Und das könnte man ja durchaus auch sagen, dass das schon auch verschärft ist durch die zunehmende Digitalisierung, der wir alle ausgesetzt sind. Ich habe erst vor kurzem in einer Diskussion unter Psychiatern gehört, dass sehr viele sagen, es würde schon wahnsinnig viel helfen, wenn man auf den Bus oder auf die Straßenbahn oder auf was immer wartet, nicht ständig aufs Handy schaut, sondern so wie früher ganz unprofessionell gesagt ins Narrenkastel. Und ein anderer hat gesagt, setzen Sie sich in einen Park und schauen Sie ins Grüne, machen Sie das einmal 5 Minuten, ohne Ihr Handy in die Hand zu nehmen. Da hat man schon sehr viel gewonnen, dass man das System auch einmal ein bisschen pausieren lässt. Und das haben wir sicherlich nicht verlernt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich niemand mehr spürt, also das glaube ich nicht. Aber da ist man schon sehr vielen Verlockungen ausgesetzt, dass man sich ständig mit irgendwas berieseln lässt. Und dann gibt's natürlich keinerlei Leerlauf mehr. Weil das hatte man früher schon. Früher ist man im Arztzimmer gesessen und hat halt eine Zeitung durchgeplattet. Schau heute in der U-Bahn oder wo immer man hingeht, jeder pickt am Handy, also man selber ja auch. Und es ist ganz normal geworden. Also das ist, glaube ich, schon ein erster Teil, den man üben kann, sofern man das möchte, dass man halt sich und seine Körpersignale noch irgendwie spürt und wahrnimmt. Aber das ist schon etwas, was man, also wo es einerseits das Angebot gibt und andererseits auch zum Angebot einmal bewusst Nein zu sagen, oder?
Es ist tatsächlich so, dass eine Untersuchung gezeigt hat, dass so im Durchschnitt ein europäischer oder vielleicht was ist ein deutscher und österreichischer Handynutzerin ungefähr alle 15 Minuten aufs Handy blickt. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wir rein von der Physiologie her ungefähr 20 Minuten brauchen, um in eine Arbeit oder eine Tätigkeit hineinzukommen. Also man braucht beim Sport, braucht man ungefähr so lang zum Aufwärmen und so weiter und so fort. Man braucht, wenn man eine Arbeit anfängt, dann ist man nach 20 Minuten wirklich drin und etc. Und wenn man sich natürlich alle 15 Minuten unterbricht, heißt das, man lässt sich selber gar nicht so weit kommen, dass dieser Flow-Effekt dann überhaupt auftreten kann. Und dieser Flow-Effekt ist einfach physiologisch äußerst wichtig. Das ist so ein Aspekt davon, nicht? Und das andere ist natürlich, also jetzt müsste man sich das genauer anschauen, aber natürlich sind viele dieser Geschichten, also über die Algorithmen so programmiert, dass sie süchtig machen. Also es ist schon eine gelenkte Sache auch, nicht? Also es ist ein ambivalentes Unternehmen. Und von daher ist natürlich Achtsamkeit, wenn die jetzt als sozusagen als Mittel, um die Leute wieder fit zu machen, nachdem sie fertig sind, eingesetzt wird, funktioniert das zwar leidlich, aber es ist nicht der Sinn der Achtsamkeit. Weil Achtsamkeitspraxis primär darauf abzielt, also buddhistisch ausgedrückt, Achtsamkeit zielt darauf ab, so zu handeln und so zu leben, dass es möglichst wenig Gier, möglichst wenig Hass und möglichst wenig Egoismus im Leben gibt, in den eigenen Handlungen. Also andere Leute kann man ja nicht ändern, aber mindestens sich kann man ändern. Nicht? Das ist das ursprüngliche Ziel, der ursprüngliche, nicht Zweck, aber die ursprüngliche Absicht dieser Übung. Und das funktioniert auch. Natürlich gibt es davor eben vielerlei Zwischenzustände. Und vor allem ist es so, dass offensichtlich weniger Egoismus und weniger Gier und weniger Hass zu mehr Wohlbefinden führt. Das scheint zumindest im Umkehrschluss und auch wenn man es ausprobiert hat, zu stimmen. Nicht? Und unsere Gesellschaft ist halt aus verschiedensten Gründen genau auf diesen drei Giften Gier, Hass und Egoismus aufgebaut zurzeit. Das ist auch nicht notwendig so, aber im Moment ist es halt von der Tendenz her so.
Ja, das ist absolut nicht notwendig und du hast jetzt sehr viele, sehr aktuelle Themen sehr komprimiert angesprochen. Ich möchte noch mal kurz den Flow aufgreifen. Das ist sehr nicht wissenschaftlich gesagt, wenn man quasi dass man so vertieft ist in eine Aufgabe, das kann man bei Kindern, konnte man das immer sehr gut beobachten beim Spielen, dass sie wirklich vergessen auf Zeit und Raum. Und dass man so gefangen ist von seiner Aufgabe, dass man also vollkommen darauf konzentriert ist und darin aufgeht, das ist eigentlich der Idealzustand, wenn man einen Text schreibt, wenn man, egal was man tut, ein Instrument spielt. Und es braucht einfach, oder Sport macht, was immer man tut. Und es braucht einfach diese 15 bis 20 Minuten, bis der überhaupt wirken kann. Und jetzt komme ich zur Aufmerksamkeitsspanne, wo wir doch oft sagen, und die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, weil wir einfach kleine Portionen, unheimlich viele kleine Portionen an Text, an Informationen ständig im Dauerbombardement uns mehr oder weniger befinden. Das führt dann halt dazu, dass wir die 15 Minuten teilweise gar nicht mehr schaffen, wenn man sich das nicht bewusst macht. Und du hast gesagt, die Algorithmen sind gesteuert. Naja, Algorithmen haben es halt in sich, dass sie einem das spiegeln, was man sich dauernd anschaut. Und dann entsteht die berühmte Bubble. Und dann entsteht, dass man glaubt, die eigene Meinung, weil man die ständig präsentiert wird, dass das eh die richtige ist. Das heißt, die Achtsamkeit, wo ich hin will, ist, dass die Achtsamkeitsübungen wirklich aktueller denn je sind, ganz egal, sage ich jetzt einmal, ob man sich für den kulturellen Überbau im Zen oder im Zen-Buddhismus jetzt wahnsinnig interessiert oder nicht, so auch als Selbstfürsorge, dass man wirklich ganz bewusst, und das glaube ich, ist etwas, was fast alle von uns sehr wohl auch schon tun, einmal sagt, na gut, ich gehe mal ohne Handy weg und werde das auch alles bewältigen. Und vor allem die sich noch daran erinnern, wie es war, als wir all diese Tools nicht hatten, wobei ich schon dazu sagen muss, ich bin keine Anhängerin von früher, war alles viel besser, da hat man halt andere Herausforderungen gehabt. Ich glaube, wir sind in einer Transition und wir müssen auch erst lernen, mit all diesen Tools neu umzugehen. Jetzt ist das natürlich in der Arbeit von Care, haben wir mit dem Stress in dem, wie du es am Anfang beschrieben hast, in der ursprünglichsten Form zu tun, wo wirklich aufgrund von Hunger zum Beispiel Stress entsteht, aufgrund von Naturkatastrophen, aufgrund von massiven lebensbedrohlichen Ereignissen oder auch aufgrund von einer dauerschlechten Versorgung und einem täglichen Überlebenskampf. Also das ist dann eigentlich schon die, wenn man so möchte, die reinere Form von Stress, mit der Care in seinen Projekten laufend konfrontiert wird. Oder wenn ich auf der Flucht bin. Also das sind dann schon diese viel unmittelbareren Stressfaktoren, oder? Siehst du das anders?
Ja, vor allem sind das nicht unmittelbare Stressfaktoren, sondern sie sind lebensbedrohend.
Genau, das meine ich damit.
Und sie sind ja auch nicht, und es gibt, wenn ich auf der Flucht bin, dann habe ich eine Menge von Komfort, die ich haben kann, immer noch, wenn ich in einem Arbeitsverhältnis bin, so drückend das auch sein mag, habe ich einfach trotz allem Komfortzonen. Das ist auf einer Flucht wohl etwas schwieriger zu erreichen. Oder wenn Hungersnot herrscht oder was immer auch, nicht Krieg. Also das sind ganz andere Umstände. Ich meine, die Frage geht offensichtlich darauf hin, ob Achtsamkeit auch da helfen kann. Mhm,
genau.
Das tut sie auch. Es ist halt nur so, es muss jemand da sein, der sozusagen das in irgendeiner Form verkörpert, mitteilt, sei denn, und das tun Leute ja manchmal, also die Leute, die man so im normalen, also so im üblichen Kontext als Weise anschaut, sind das oft auch, nicht? Die einfach so in Ruhe in der Pol in der im Wahnsinn sind. Aber es gibt zum Beispiel einen ganz berühmten buddhistischen Mönch, Thich Nhat Hanh, von dem eigentlich die ganze Achtsamkeitsidee ausgegangen ist ursprünglich. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Wunder der Achtsamkeit, das gibt's immer noch. Und das, ich habe lang geglaubt, das hat er für so diese amerikanischen Hippies geschrieben und haben gedacht, ich weiß nicht. Bis ich dann beim Studium seiner Biografie, weil ich wo einen Vortrag über ihn halten sollte, draufgekommen bin, dass dem überhaupt nicht so ist. Er hat dieses Buch geschrieben für seine Mitarbeiter in Vietnam. Er hatte nämlich in Vietnam eine große Schule oder Institution ins Leben gerufen, wo junge Leute ausgebildet wurden, um in den Dörfern, die ja am meisten gelitten haben unter dem Krieg, manche wurden also dreimal bombardiert und man musste dann dreimal wieder aufbauen, diese jungen Leute haben eben dort geholfen, den Bauern irgendwie diese furchtbaren Zustände zu überleben, weil die waren ja praktisch in der Zange zwischen dem Vietcong und den westlichen Mächten. Ja. Also die waren weder da noch dort wirklich interessiert dran, die wollten eigentlich ihren Frieden haben, aber der wurde ihnen nicht gelassen. Gut, und diese jungen Leute waren eben dazu ausgebildet, einfach am Dorf den Leuten zu helfen. Das heißt, die waren mitten aber im Kriegsgeschehen und da sind auch eine ganze Reihe umgekommen dadurch. Und für diese Leute hat Thich Nhat Hanh dieses Buch Das Wunder der Achtsamkeit geschrieben. Also überhaupt nicht für irgendwelche, ich weiß nicht, freundlichen Hippies, die irgendwo in San Francisco rumgehangen sind oder in New York oder sowas, sondern für Menschen im Krieg. Und ich denke, das merkt man nicht, wenn man das Buch liest. Das ist das Interessante, nicht? Weil das Buch darauf fokussiert, auf das, was heil ist. Auf das, was jetzt, selbst unter Umständen des Kriegs, in irgendeiner Form lebendig machen kann. Und wenn man so möchte, ist ja unsere Industriegesellschaft schon auch eine Kriegswirtschaft, also als Gesamtkomplex. Das müsste ich jetzt etwas ausführen, aber das werde ich jetzt nicht machen, weil das kommen wir woanders hin. Aber die, also vielleicht ein kleiner Schwenk, die Autobahnen zum Beispiel sind ein Produkt der Kriegswirtschaft, Fußnote Ende. Aber da kann man noch viel mehr dazu sagen. Ja. Und das heißt, wir haben eigentlich, ohne dass wir es wirklich wollen und beabsichtigen, offensichtlich von einem mentalen Druck, der solchen Situationen näher kommt. Nehme ich mal an, das ist jetzt eine Hypothese, nicht? Aber Faktum ist, diese Übungen können allen Menschen helfen in jeder Situation. Es braucht halt dann, wenn schon jemand, also eben wenn jemand Hunger hat, wird das erste wohl sein, dass man ihm zu essen gibt. Aha. Weil Achtsamkeit lernen mit hungrigem Magen geht natürlich auch, aber Hunger ist dann übrigens noch etwas mehr als nur einen hungrigen Magen haben. Ne? Das ist dann schon lebensbedrohlich.
Genau, also, das sind dann die Lebensbedürfnisse.
Aber es wäre zum Beispiel mit Sicherheit eine große Sache, wenn die Leute, die vor Ort solchen Menschen in irgendeiner Form helfen, wenn die zum Beispiel Achtsamkeitstrainings machen würden und etwas mehr innere Ruhe mitbringen würden. Weil das würde ausstrahlen. Nicht? Wir sind ja soziale Tiere. Das heißt, wenn eine Person die Ruhe bewahrt und Ruhe verkörpert, dann überträgt sich das auf andere. Und das ist natürlich eine enorme Hilfe, nicht? Weil wenn die Personen, die selber, also diese furchtbaren Szenen jetzt in Gaza, ich meine, da war niemand von irgendwelcher besonderen inneren Ruhe, auch nur ansatzweise irgendwo dort, nicht? Klar, das ist auch ein furchtbarer Zustand, aber ich denke, da könnte man wahrscheinlich zum Essen dazu noch einiges mehr möglich machen.
Also das eine sind die primären Bedürfnisse wie Essen, Trinken, medizinische Versorgung, einfach um das physische Überleben zu sichern. Und das andere würde ich jetzt bezeichnen, aber wie gesagt, ich komme eben aus einem ganz anderen Bereich, als Coping-Mechanismus, die es überall auf der Welt gibt, wo sicher auch Teile vom Achtsamkeitstraining drin sind, die man besonders dann braucht, wenn schwierige Situationen lang anhaltend sind. Also Gaza ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil wir da wirklich einen großen Krieg, einen lange dauernden Krieg, aber kann man auch als Beispiel nehmen. Ich würde bevorzugen, als Beispiel zu sehen, viele Menschen, die jahrelang in Flüchtlingslagern bleiben müssen und dann immer wieder erkennen, weil die meisten, die wohin kommen in ein Flüchtlingslager, sagen, da bin ich nur ganz kurz und dann wird es ein Jahr, zwei Jahre und dann sehen sie, also es wird lang, was mache ich jetzt? Also diese Coping Mechanisms, die haben sicherlich auch unsere Mitarbeiter in Form von psychosozialer Unterstützung, würde das dann bei CARE heißen, jeweilig im jeweiligen kulturellen Kontext eingebettet, weil es sind auch irgendwie Geduldsübungen und wie mache ich das Beste aus einer schier auswegslosen Situation, wo dann das Überleben alleine zwar wichtig ist, aber nicht mehr auf lange Sicht ausreicht, weil ich brauche ja irgendeine Art von Referenzpunkt in der Zukunft, wenn ich in so schwierigen Situationen gefangen bin. Also ich würde Coping Mechanisms dazu sagen und ich bin ganz sicher, dass bei den großen Überschwemmungen in Asien und bei den vielen Katastrophen in Asien genau diese, die du jetzt angesprochen hast, genau diese Mechanismen auch von den Leuten selbst, meist von Älteren oder von solchen, die halt auch ausgebildet sind. Das ist psychosoziale Unterstützung, was also ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist in der Arbeit von CARE. Jetzt haben wir sehr viel drüber gesprochen, dass es ja ein interkultureller Austausch auch ist. Aber ich würde dich jetzt schon gern fragen, weil es gibt ja doch auch Stimmen in Asien, die das gar nicht so positiv sehen, wenn sich, du hast jetzt die Hippies erwähnt, ich meine, es ist ja auch in meinem Umfeld wahnsinnig viele Menschen, bedienen sich Techniken, vor allem aus dem asiatischen Kulturraum, sei es inhaltlicher Natur, sei es, also ich denke da nur an die großen Transparente, die man zum Beispiel in Thailand überall sieht, das ist halt auch geflutet von Touristen, Buddha ist kein Dekorationsgegenstand. Also wie siehst du dieses ganze Spannungsfeld, weil du setzt dich ernsthaft damit auseinander, werden auch viele andere tun, aber für viele ist es halt wirklich, oder auch in vielen Spas hat man einfach Buddha als Deko stehen. Ist das dann schon automatisch entspannend oder ist das was wir uns selbst gelernt haben oder ist das unsere Erwartungshaltung? Wie siehst du das?
Naja, ich meine, der Buddhismus ist nach Europa mit dem Kolonialismus gekommen. Nicht? Also das ist nicht ganz so, weil ganz früh in der Antike kannte man den Buddha auch schon. Also es gibt einen Kirchenvater, den Clemens von Alexandrian, der den Buddha als vorbildhafte Person gelobt hat. Aber in der Zwischenzeit haben sich dann diese Spuren wieder etwas verweht. Wobei, es stimmt auch nicht ganz, weil es gibt eine mittelalterliche Schrift, die Legenda Aurea. Das ist ein Sammelbuch von Legenden und da gibt's die Buddha-Geschichte verpackt in eine, umgepackt sozusagen in eine christliche Legende, Josaphat und Balaam. Also es ist nicht ganz so, aber de facto, so wie der Buddhismus jetzt ankommt, ist das ein Exotikprogramm über weiteste Strecken. Also wenn beim Friseur orangefarbene Buddha-Köpfe in der Auslage stehen, dann ist das sozusagen, der Buddha steht, nicht ganz falsch, aber auch wirklich nur sehr am Rande, halt für Entspannung. Man stellt sich vor, wenn man also meditiert, dann entspannt man sich. Das stimmt so überhaupt nicht, weil Meditation eine Praxis ist, der Selbsterkenntnis in allen Dimensionen. Und das ist nicht immer entspannend übrigens. Weil nicht
Selbsterkenntnis alles, muss nicht notwendigerweise entspannend sein.
Nein, es ist hilfreich, aber nicht unbedingt entspannend. Und dafür, also für diesen Aspekt steht der Buddha nicht. Und das ist einfach ein Effekt einerseits von Exotik-Moden schon im 18., 17. Jahrhundert, wo man sich halt begonnen hat, für das andere zu interessieren. Und zum anderen natürlich wozu soll man sich das so genau anschauen? Es schaut einfach eh schön aus. So. Mhm. Und man hat so seine Vorurteile und Vorstellungen. Dazu gibt's natürlich dann negative Bilder auch noch, was der Buddhismus alles Mögliche sei, pessimistisch und sonst noch was. Also es gibt eine reiche Melange aus der europäischen Kolonialgeschichte im Wesentlichen, die dazu führt, dass die Leute sich in Thailand so aufführen, wie sie sich aufführen. das ist nicht so leicht zu verändern, weil das würde heißen, dass Touristen nicht mehr nur hinfahren, weil es dort in Asien schön warm ist und billig und die Leute freundlicher sind. Zumindest merkt man nicht, dass sie, wenn sie unfreundlich sind, weil man die Sprache eh nicht kann. Also das ist irgendwie, man müsste den Tourismus abschaffen, nicht? Damit würde man natürlich auch eine große Einkommensquelle zum Beispiel gerade in Thailand abschaffen. Also das ist, und übrigens auch bei uns, ich meine, Österreich lebt zur Hälfte vom Tourismus. Das ist viel, ja. Das halbe Budget kommt eigentlich vom Tourismus.
Ja, das stimmt.
Also das, mit anderen Worten, man kann da nicht so leicht einfach dazwischen fahren. Man kann halt nur versuchen, so gut man kann, sich tatsächlich einzulassen auf das, was man dort sieht, zu lernen, was andere Leute unter dem verstehen, wo man glaubt, man weiß es eh. Und einfach zuhören, primär mal zuhören und nicht sofort eine Meinung darüber zu haben.
Ganz genau, und sich auch vergegenwärtigen, dass viele Dinge, die halt gerne mitgenommen werden oder die man gerne sieht, was auch nicht immer bös gemeint ist, aber dass man halt wirklich religiöse Symbole auch mit entsprechendem Respekt betrachtet und sie sich nicht unbedingt ins Badezimmer stellt, was man, wenn man jetzt gläubig wäre oder ist, auch nicht mit seinen eigenen religiösen Gegenständen unbedingt so macht.
Ja. Das würde ich gar nicht, das finde ich nicht unbedingt. Also,
okay.
Ich finde man auch, also wenn also man muss jetzt dann fragen, was ist Religion, nicht? Das ist die nächste Frage, die sich damit stellt. Aber wenn man das als spirituelle Praxis sieht, und das ist Religion primär. Das ist der zweite Aspekt von Religion ist soziale Regeln und Normen. Aber der tiefere Aspekt ist spirituelle Praxis. Ja, die hört nicht im Badezimmer auf plötzlich, sondern die ist im Badezimmer, die ist am Klo, die ist in der Küche, die ist überall. Also diese Praxis, die spirituelle Praxis ist etwas, was wie so ein, sagen wir mal, ein Passo Continuo fürs eigene Leben. Also Passo Continuo oder ein durchgehender Rhythmus, nicht? Und von daher ist das, also ich meine, immer die Frage, warum macht man das? Nicht?
Ja.
Warum stelle ich das auf? Stelle ich das auf, weil es vielleicht, und manchmal ist es ja auch okay, wenn es einfach mir hilft, ein freundlicherer Mensch zu werden dadurch, auch wenn ich vielleicht gerade nicht irgendwelche großen Absichten habe. Also ich würde da nicht so streng sein, aber einerseits, aber andererseits ist es halt tatsächlich, was mir oft fehlt, ist einfach der Respekt vor einer anderen Person.
Das habe ich gemeint. Du hast es besser ausgedrückt als ich, aber man muss halt auch damit rechnen, dass anderen Menschen Dinge wertvoll und teuer sind und wenn die dann komplett aus dem Kontext gerissen sind, das möglicherweise verstörend wirkt. Ich meine, das sehen wir auch in unserem eigenen kulturellen Kreis, dass wir ständig diese Debatten hier haben, was geht und was nicht geht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, wir haben spannende Leute bei uns im Vorstand, die wirklich viel zu sagen und zu erzählen haben. Ich würde jetzt am Schluss gerne von dir wissen, gibt es irgendeinen Tipp, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe oder unsere Zuhörer das Gefühl haben, es ist ihnen gerade alles zu viel, da reicht ja die Bandbreite von ich schaue weniger Nachrichten bis der ganze Klimawandel, das ist ja wirklich auch eine existenzielle Bedrohung. Also wenn man so das Gefühl hat, alles fällt so über einem zusammen, dann ist vielleicht noch stressig im Job. Gibt's was du empfehlen kannst, was man sich aneignen soll, wie man da gut damit umgeht?
Am besten einmal Pause machen. Das ist leichter gesagt als getan, aber es ist ein hundertprozentig probates Mittel. Einfach Pause machen, rausgehen, spazieren gehen, möglichst irgendwo im Grünen und einfach mal gehen, Bewegung machen. Weil das ist, also das kann man jetzt wissenschaftlich auch noch fundieren, weil Bewegung zum Abbau von Stresshormonen sehr gut ist. Aber abgesehen davon, es gibt ja auch sowas wie Gehmeditation zum Beispiel, nicht? Also es ist einfach Bewegung auf jeden Fall eine hilfreiche und heilsame Sache. Und je weniger Autos rundherum sind und je weniger Häuser rundherum sind, umso besser. Aber es reicht ein normaler Besalpark, wie man in Wien sagt, auch. Es geht einfach, und notfalls auch eine U-Bahn-Station. Also ich mache tatsächlich, wenn ich auf die U-Bahn warten muss, mache ich Gehmeditation. Okay. Das ist ganz banal. Ich gehe einfach auf und ab und achte auf den Atem, gehe langsam auf und ab, versuche Arten und Schritte in irgendeiner Form in Übereinkunft zu bringen. Und das ist, erstens ist es sehr erfrischend, zweitens habe ich damit die Wartezeit verbracht, ohne mich zu ärgern, dass die U-Bahn kommt oder nicht kommt oder wie auch immer. Also ich habe einfach aus dieser Zeit, die ich habe, und ich meine auch das Warten auf die U-Bahn ist ein Teil der Lebenszeit, sogar nicht unwesentlich, wenn man das hochrechnet, habe ich was draus gemacht, habe ich mein Leben gestaltet. Und das ist eigentlich der tiefste Sinn von Achtsamkeit, nicht? Dass ich mein Leben als mein Leben gestalte. Natürlich nicht ohne die anderen, das muss man vielleicht auch sagen, nicht? Achtsamkeit wird sehr häufig irgendwie so als Einbahnstraße genommen, dass es nur sich auf sich selber bezieht. Das ist ganz und gar nicht so. Sondern durch Achtsamkeit kann ich überhaupt erst erkennen, was mit den anderen ist. Es gibt ein nettes buddhistisches Gleichnis für diesen Zweck. Das ist vielleicht ganz hilfreich, sich das zu vergegenwärtigen. Die Geschichte handelt von zwei Bambusakrobaten. Also ich weiß nicht, es gibt's heute noch in Asien. Das sind Leute, die auf Bambusstangen da riesige Gerüste so aus dem Stegreif basteln und darauf dann balancieren. Also die asiatische Bauwirtschaft lebt im Wesentlichen von solchen Sachen, aber das gibt's auch als Kunstform. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich habe das mal gesehen in Vietnam. Also die balancieren da herum, dass einem nur so schwummerlich wird. Und das gab es offensichtlich zur Zeit des Buddha auch schon. Und er sagt, ja, da unterhalten sich der Vater und die Tochter. Und er sagt, also der Vater sagt, ja, es ist wichtig, dass wir aufeinander achten. Und dann sagt die Tochter, nein, es ist wichtig, dass jeder auf sich achtet, weil nur dann können wir aufeinander achten, weil wir nur dann das Gleichgewicht halten. Man könnte auch sagen, liebe deiner Nächsten wie dich selbst, nicht? Das ist etwas abgegriffener und verfängt dadurch nicht so. Aber im Prinzip ist es das, nicht? Ich kann den anderen nur helfen, wenn ich selber, wenn ich stehe. Wenn ich auf der Nase liege, kann ich auch nichts mehr machen. Ne?
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für eine wunderbare Podcast-Unterhaltung. Vielen Dank, Ursula Batz. Ursula, dass du unser Gast warst und dass du die Arbeit von Care so viele Jahre schon unterstützt und das hoffentlich noch lange machen wirst. Ich entlasse unsere Hörer und Hörerinnen in eine hoffentlich angenehme Gehübung oder eine Self-Care-Achtsamkeitsübung, ohne auf die anderen zu vergessen. Und ganz besonders vergessen Sie bitte nicht drauf, nächste Woche wieder den Care in Action Podcast einzuschalten. Das ist nämlich sicher, der wird wieder stattfinden. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe und bis nächste Woche.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.